SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht mit Klaus Hempel.
Heute, am 23. Mai, heute wird die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten.
Das war Bundeskanzler Konrad Adenauer, CDU, vor ziemlich genau 75 Jahren. Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz in Kraft. Als Gegenentwurf zu dem, was Deutschland zuvor unter der Zeit des Nationalsozialismus erlebt hatte. Das wollen wir zum Anlass nehmen, um uns mit unserer Verfassung etwas genauer zu beschäftigen. Ende der 40er Jahre. Diese Zeit war noch sehr stark geprägt vom Krieg und von der Teilung Deutschlands. In Westdeutschland hoffte man, die Teilung irgendwann überwinden zu können, so damals Kanzler Adenauer.
Wir hoffen, dass bald der Tag kommen möge, an dem das ganze deutsche Volk unter dieser Fahne wieder vereint sein möge.
5 Monate später gründet sich die DDR, provisorisch. Das Grundgesetz für den künftigen Weststaat hatte ein Ausschuss von Verfassungsjuristen im August 1948 in nur 2 Wochen auf der bayerischen Insel Herrenchiemsee vorbereitet. Die größten Unterschiede zur Vorgängerin der Weimarer Reichsverfassung, die Grundrechte wurden an den Anfang gestellt, die Menschenwürde gar mit Ewigkeitsgarantie. Dann Persönlichkeitsrecht, Religionsfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit, Gleichberechtigung, vor allem die zwischen Mann und Frau. Diesen Artikel hatte fast im Alleingang die Anwältin und SPD-Politikerin Elisabeth Selbert durchgesetzt. Selbert, eine der 4 Mütter des Grundgesetzes, neben 61 Vätern. Sie alle waren geprägt vom Scheitern der Weimarer Republik und der anschließenden Katastrophe, Naziherrschaft und Krieg unter dem Diktator Hitler. Die Konsequenz, der Bundespräsident wurde deutlich entmachtet, der Bundeskanzler gestärkt, die Parteien sollten für Pluralismus sorgen.
Das Grundgesetz ist mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen worden.
Bayern stimmte dagegen, sah seine Eigenständigkeit in Gefahr. Heute ist das Grundgesetz eine der modernsten Verfassungen der Welt. Es bietet Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie, eine offene Gesellschaft. Für Politiker und Juristen aus vielen Ländern eine Blaupause und daher ein Exportschlager. Trotzdem beklagten Kritiker auch immer wieder Dellen und Schrammen. Die Notstandsgesetze 1968, der Asylkompromiss 1993, der große Lauschangriff 1998, die Demokratie in Gefahr? Für allzu dreiste Angriffe des Gesetzgebers auf den Kern des Grundgesetzes gibt es ja immer noch
das Bundesverfassungsgericht.
Wenn der Karlsruher Saaldiener um Aufmerksamkeit bittet, schlägt die Stunde der roten Roben. Sie erklären der Politik und dem Volk, welchen Wert der demokratische Wesensgehalt der Verfassung auch in sich wandelnden Zeiten hat. Dass Demonstrieren für die Meinungs- und Willensbildung ein unentbehrliches Funktionselement ist. Dass der Staat auch in Zeiten des Terrors keine Flugzeuge mit Unschuldigen darin abschießen darf. Dass man auch die Herausforderungen neuester Digitaltechnik mit dem guten alten Grundgesetz meistert, etwa durch die Schaffung eines Computergrundrechts 2008. Ohne die Richter in Karlsruhe wäre die Verfassung kaum etwas wert. Das Grundgesetz wurde erst durch das Bundesverfassungsgericht zum Erfolg.
Vor 75 Jahren trat das Grundgesetz in Kraft. Damit erfolgte auch die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Das war ein Beitrag von Bernd Wolf. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Max Bauer. Max, wir haben es gerade im Beitrag gehört, das Grundgesetz wurde erst durch die Urteile aus Karlsruhe zu einem Erfolgsmodell. Warum eigentlich?
Ja, da muss man wirklich einfach in die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes schauen und da stehen die Grundrechte drin. Und das liegt im Wesentlichen an diesen Grundrechten. Die Grundrechte wurden ganz bewusst ganz vorne in die Verfassung gestellt. Früher in der Verfassungsgeschichte war das oft anders. Da standen zum Beispiel in der Weimarer Reichsverfassung die Grundrechte viel weiter hinten. Und ganz wesentlich ist, glaube ich, der Gedanke, der in den Grundrechten steckt. Nämlich, dass man wirklich als Bürger Rechte hat, die man ganz persönlich ohne Anwalt einfach so bei einem Gericht hier in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht einklagen kann. Und der Gedanke, der dahinter steht, ist im Grunde, dass der Staat und die Bürger durch die Grundrechte auf Augenhöhe gekommen sind. Man hat subjektive Rechte und mit diesen kann man jeder staatlichen Maßnahme Schranken setzen. Das ist der Grundgedanke. Diesen Grundgedanken hat Gerhard Baum von der FDP Rechtsstaatsurgestein. Früher Bundesinnenminister Gerhard Baum hat das mal so ausgedrückt: Durch die Grundrechte sind eigentlich die Untertanen Staatsbürger geworden in der deutschen Verfassungsgeschichte. Und besser kann man es eigentlich gar nicht ausdrücken.
Das Grundgesetz gilt ja als Gegenentwurf zum Nationalsozialismus. Mit welchen Gedanken und Erfahrungen haben denn die Mütter und Väter des Grundgesetzes diese neue Verfassung geschrieben?
Ja, da ist es ganz interessant, wenn man sich mal die Biografien dieser Menschen anguckt, die wirklich im Parlamentarischen Rat das Grundgesetz geschrieben haben und vielleicht nicht nur sozusagen die Menschen, die man schon kennt, also Konrad Adenauer oder Theodor Heuss, sondern vielleicht auch ein bisschen die Menschen zweiter Reihe, die aber ganz wichtig war. Zum Beispiel so jemand wie Fritz Eberhardt von der SPD. Der musste gleich 1933, weil er politisch verfolgt war, untertauchen, ist nach London geflohen und hat dann dort während der ganzen Kriegszeit für die BBC gearbeitet. Oder auch jemand wie Hans Reif, der hat auch gleich 1933 alle seine Ämter verloren. Er war Wirtschaftsfunktionär in verschiedenen Verbänden und hat dann mit seiner Frau sehr zurückgezogen gelebt, aber zum Beispiel 4 jüdische Kinder, Verfolgte, bei sich aufgenommen und damit gerettet. Und das sind so die Biografien der Menschen. Es waren Menschen, die in der Regel eine Distanz hatten zum NS-Staat, also eine größere Distanz als der Durchschnitt der Deutschen, muss man sagen, und die irgendwie durch die NS-Zeit zumindest auch biografische Brüche erleben mussten, teilweise sogar verfolgt waren, auf jeden Fall oft auch Kontakt hatten zu Menschen im Widerstand. Vielleicht nicht Widerstandskämpfer der ersten Reihe waren, aber eben Menschen, die deutliche Distanz hatten zum NS-Staat. Und diese Erfahrungen mit dem NS-Unrecht, die sind ganz eindeutig eingeflossen in die Beratung des Parlamentarischen Rates, haben sich ausgewirkt darauf, wie das Grundgesetz geschrieben wurde. Und das ist eigentlich so ja das Wesentliche bei dieser Frage, wer waren die Mütter und Väter des Grundgesetzes?
Vielen Dank, Max. Wir sprechen gleich nochmal über weitere Dinge, die das Grundgesetz betreffen, etwa über die Frage, ob es auch gut gerüstet ist, wenn wir an die Zukunft denken. Vorher aber nochmal ein Blick zurück zur Entstehungsgeschichte. Als vor 75 Jahren das Grundgesetz von den Mitgliedern des Parlamentarischen Rates entwickelt wurde, da gab es auch Streit. Was sollte ins Grundgesetz mit aufgenommen werden und was nicht? Besonders umstritten war damals das Thema Todesstrafe. Befürworter und Gegner waren etwa gleich stark vertreten im Rat. Und wenn man sich die Ereignisse von damals vor Augen hält, dann stellt man fest, es ging im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Kolja Schwarz schildert uns warum.
Mai 1949. Irmgard K. aus Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz, 25 Jahre alt, sitzt im Gefängnis und wartet auf ihre Hinrichtung. 2 Jahre zuvor war sie zum Tode verurteilt worden, weil sie ihre beiden kleinen Kinder ermordet hatte. Enthauptung durch das Fallbeil, so hatte es das Gericht angeordnet. Zur gleichen Zeit tagt der Parlamentarische Rat, seine Aufgabe, ein Grundgesetz für Westdeutschland schaffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, der von Nazi-Deutschland entfesselt worden war, soll die neue Verfassung ein klarer Gegenentwurf zum Unrechtsstaat im Dritten Reich sein. Eine von vielen Fragen, mit denen sich die 61 Männer und 4 Frauen beschäftigen: Soll es die Todesstrafe weiterhin geben? Die Frage ist sehr umstritten. Einer der Befürworter im Parlamentarischen Rat, Adolf Süsterhen, Jurist, CDU-Politiker, damals Justizminister von Rheinland-Pfalz.
Der Wert des menschlichen Lebens und damit die Verwerflichkeit des Mordes werden demjenigen, der sich mit Mordgedanken trägt, am nachdrücklichsten dadurch vor Augen gestellt, dass jeder, der das Leben seiner Mitmenschen vorsätzlich und rechtswidrig vernichtet, damit selbst das Risiko der eigenen Lebensvernichtung durch die Todesstrafe auf sich nimmt.
Die im Rat vertretenen SPD-Politiker wollen dagegen unter allen Umständen erreichen, dass die Todesstrafe abgeschafft wird. Ihr damaliger Wortführer, der Staatsrechtler Carlo Schmidt.
Ich bin gegen die Todesstrafe, weil ich niemandem zumuten möchte, Henker sein zu müssen, und weil ich niemanden in die Versuchung führen möchte, Henker sein zu wollen.
Diese Aussage traf Carlo Schmidt auch mit Blick auf die Verbrechen der Nazizeit, in der allein die zivilen Strafgerichte mehr als 16.000 Todesurteile ausgesprochen hatten. Im Parlamentarischen Rat kommt es zur entscheidenden Abstimmung. Das Ergebnis fällt äußerst knapp aus. Von den 65 Abgeordneten stimmen 35 für die Abschaffung der Todesstrafe, 30 dagegen. Die Entscheidung rettet Irmgard K. das Leben. Ihre Strafe wird in lebenslange Haft umgewandelt. Nach 23 Jahren kommt sie vorzeitig frei. Bereits ein Jahr später, im Februar 1950, beantragt die relativ kleine Bayernpartei im Deutschen Bundestag, das Grundgesetz zu ändern und die Todesstrafe wieder einzuführen. Der Bamberger Abgeordnete Hermann Etzel begründet den Antrag wie folgt:
Unsere Zeit und unsere Menschen schwanken zwischen Verwilderung und Erschlaffung. In einer solchen Epoche des Zusammenbruchs ehemals festgefügter sittlicher und gesellschaftlicher Ordnungen ist der Verzicht auf die Todesstrafe gefährlich und eine unverzeihliche Schwäche. Die Justitia hält nicht nur die Waage, sondern führt auch das Schwert.
Einer, der sich vehement gegen die Wiedereinführung stellt, ist der damalige Bundesjustizminister Thomas Dehler, FDP.
Abschreckungswirkung der Todesstrafe, überaus zweifelhaft. Der Sicherheitsgedanke kann nach meiner Meinung die Todesstrafe nicht rechtfertigen. Gefahr von Justizirrtümern ist nicht auszuschließen.
Der Antrag der Bayernpartei wird vom Bundestag mit großer Mehrheit abgelehnt. Bis Ende der 50er Jahre folgen 6 weitere Anträge zur Wiedereinführung. Auch sie finden keine Mehrheit. Und so steht bis heute in Artikel 102 unseres Grundgesetzes, die Todesstrafe ist abgeschafft.
Mit dem Grundgesetz wurde in Westdeutschland auch die Todesstrafe abgeschafft, ein Beitrag von Kolja Schwarz. Frage an meinen Kollegen Max Bauer. Wie ist das eigentlich in der DDR gelaufen mit der Todesstrafe?
Ja, also in der DDR, da war das ganz anders als in der BRD. Da gab es die Todesstrafe offiziell bis 1987 und bis 1981 wurde auch vollstreckt. Da gab es das letzte Todesurteil in der DDR. Meistens wurden Todesurteile verhängt wegen sogenannter vollendeter Spionage in der DDR. So hieß das im Strafgesetzbuch der DDR. Insgesamt über 200, also ziemlich viele Todesurteile wurden verhängt. Über 160 wohl auch vollstreckt. Und meistens war die Tötungsmethode anfangs die Guillotine und später dann der sogenannte Nahschuss, meistens ins Genick. Also wirklich eine brutale Strafe in der DDR bis 1987.
Blicken wir mal auf die Gegenwart, was das Grundgesetz betrifft. Was sind aktuell die größten Herausforderungen aus deiner Sicht?
Ja, die größten Herausforderungen sind wahrscheinlich das, was auch die Menschen Anfang des Jahres bei uns zu Millionen, muss man ja sagen, über 1 Million, auf die Straße getrieben hat. Die Sorge vor Verfassungsfeinden, vor rechtsextremen Verfassungsfeinden vor allem und vor der AfD. Die Sorge der Menschen, dass diese politischen Gruppierungen den Staat umbauen wollen und einen autoritären Staat aus dem Staat des Grundgesetzes machen wollen. Und da ist vor allem vielleicht auch ein bisschen wichtig der Blick in andere europäische Länder. Also die Menschen haben einfach die Sorge, dass es ähnliche Entwicklungen bei uns gibt, wie sie es auch in Polen oder in Ungarn zum Beispiel gegeben hat. Nicht so sehr, dass unmittelbar Neonazis mit Glatze auf die Straße gehen und wie die SA früher durch die Straßen laufen und Terror verbreiten. Diese Sorgen gibt es auch, aber wesentlicher, dass es einfach rechtspopulistische, nationalistische Kräfte gibt, die ganz langsam, so im bürgerlichen Gewand, wirklich autoritäre Ideen, eigentlich rechtsradikale Ideen, langsam einsickern lassen und dann so mächtig werden politisch, dass sie das auch umsetzen können. Das ist die größte Sorge der Menschen auf der Straße, aber auch diese Sorge von Verfassungsjuristinnen und Verfassungsjuristen, muss man sagen, mit denen ich gesprochen habe, im Umfeld des Jubiläums, auch die machen sich Sorgen, dass eben wirklich Verfassungsfeinde die Demokratie mittlerweile direkt angreifen.
Das Grundgesetz ist ja immer mal wieder geändert worden, aber im Wesentlichen ist es so geblieben, wie es vor 75 Jahren entstanden ist. Was meinst du, ist es gut gerüstet für die Zukunft?
Ein Punkt, den man vielleicht herausgreifen könnte, ist sozusagen die Zukunft. Und da vor allem das große Menschheitsthema der Klimawandel. Da gibt es Vorschläge von Verfassungsjuristen, dass man da mehr sozusagen ökologische Politik schon ins Grundgesetz schreibt, beziehungsweise die Möglichkeit, leichter das Klima zu schützen, im Grundgesetz besser absichert. Da gibt es Gedanken, dass man zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen mehr ökologische Schranken für deren Eigentum und Wirtschaftsfreiheiten macht. Ich habe auch dazu im Vorfeld mit Verfassungsjuristinnen und Juristen gesprochen. Die sind da sehr skeptisch, weil sie meinen, dass sozusagen das zu verrechtlichen, das ins Grundgesetz zu schreiben oder den Gerichten aufzubürden, den Klimaschutz, das ist eigentlich der zweitbeste Weg, könnte man sagen. Das ist in erster Linie Sache der Politik, besseren Klimaschutz zu machen. Und wenn man da die Mehrheiten hätte für besseren Klimaschutz, dann müsste man auch das Grundgesetz nicht ändern. Dann könnte man gleich einfach bessere, ich sag's mal, ökologische Politik machen. Da gibt es also eher Skepsis. Bei einer Sache waren die Expertinnen und Experten nicht so skeptisch, und zwar bei Fragen von Rechten der Natur. Da gibt es die Idee, dass sozusagen die Natur selber subjektive Rechte bekommt. Ich mache auch da mal ein Beispiel. Also es gab zum Beispiel schon früher in Deutschland Klagen wegen Chemieverschmutzung in der Nordsee. Da wurden früher die Rechte von Seehunden eingeklagt. Das hat deshalb immer nicht geklappt, weil eben Seehunde keine subjektiven Rechte haben. Und in Deutschland braucht man immer einen Kläger, der vor Gericht gehen kann. Die Seehunde können nicht klagen. Und da ist eben eine Idee, dass man auch Seehunden, wie es damals juristisch hieß, staatenlosen Flossenfüßlern Rechte gibt und diese Rechte dann eben zum Beispiel über Verbände eingeklagt werden können. Das ist so eine Debatte, die gibt es gerade. Und das ist vielleicht wirklich was, wo man das Grundgesetz auch mal ändern könnte. Also subjektive Rechte für die Natur, dass man auch einfach leichter zum Beispiel gegen Umweltverschmutzung vor Gericht vorgehen kann.
Vielen Dank, Max. Jetzt wissen wir, dass sogar Seehunde etwas mit unserer Verfassung zu tun haben. Das wusste ich bisher auch nicht. Vor 75 Jahren trat das Grundgesetz in Kraft. Das war das Thema im Radioreportrecht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.